Walter von der Vogelweide. Die erste Sequenz dient, wie gehörig, der literarhistorischen Einführung in Thema und Person. Walter von der Vogelweide war ein deutscher Berufsdichter ohne festen Wohnsitz um die Wende des 12. Jahrhunderts zum 13. Diese karge Feststellung ist alles, was die germanistische Philologie mit einem gewissen Grad an Sicherheit zur Person des größten Lyrikers des nicht nur deutschen Mittelalters sagen kann. Alles Weitere ist Vermutung, auch deren Elementen nachzugehen ist angemessen und notwendig, doch bleibt die Forderung, den Charakter der Vermutung als solcher nicht zu relativieren. Herkunft. Wir fragen nach dem Namen. Er gibt nicht die Auskunft, die er zu geben verspricht. Er besteht aus Pränomen, Walter, das ist der eigentliche Name im Mittelalter, und Kognomen, und wir stellen fest, Walter ist ein im Mittelalter wie in der Neuzeit weit verbreiteter Name. Das Kognomen von der Vogelweide ist ein Gattungsbegriff und bezieht sich auf ein Aviarium, eine Weide, auf der sich Vögel aufhalten, Vögel gefüttert werden, Vögel gefangen, gezähmt und gezüchtet werden. Vogelweiden dieser Art gab es im Mittelalter in großer Zahl. Wollte man sie mit Walter verbinden, so finden sich schließlich an die 20 Plätze im deutschen Sprachgebiet, die man glaubte, als Herkunftsort des Dichters in Anspruch nehmen zu können. Hier war das üppige Feld begeisterter Heimatforscher und ihrer vom Herzen mehr als vom Verstand geleiteten Suche. Zusammenfassend, weder Walters Kognomen noch sein Pränomen Walter geben die Bestimmung seiner Herkunft betreffend ein gewisses Maß an Sicherheit. Die gesammelte Heimatliteratur, die Walter annektiert für eine der vielen deutschsprachigen Landschaften, geht von vorgefassten Ergebnissen aus, ist emotional gelenkt und methodisch verfehlt. Wer indes für Österreich als Walters Geburtsheimat plädiert, mag sich mit dieser Vermutung auf die am wenigsten brüchige These stützen. Im Übrigen bleibt durchaus erwägenswert, den Namen Vogelweide nicht als Geschlechternamen, nicht als Herkunftsnamen zu deuten, sondern als Beinamen, als Übernamen, als Künstlernamen. Seit der Antike hat man im Ton der Lyriker den Sang der Vögel, vor allem der Nachtigallen, zu hören geliebt. Und so ist denn denkbar, dass Walter und seine Zeitgenossen den Poeten als von der Vogelweide stammend charakterisierten, um seine lieblich klingende Kunstfertigkeit rühmend zu loben. Als Nachtigallen bezeichnet Walters großer Kollege Gottfried von Straßburg die Lyriker und als deren Meisterinne, Chefin, eben Walter. Schließlich ist festzustellen, dass auch die Untersuchung der überlieferten Sprachformen, insbesondere der Reime, der Herkunftsfahndung kein sicheres Indiz liefert. Walter hat sich offenbar um den Klang einer überregionalen, einer reinen Sprache bemüht, um in Wien genauso verstanden zu werden wie in Eisenach. Jedoch haben wir das Recht, nicht zwar die Geburtsheimat, wohl aber die Jugendheimat Walters mit einem gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit zu bestimmen. Dazu hilft vor allem eine Aussage wie: Zu Osterrieche lernt ich singen und sagen. Dieses Bekenntnis wird gestützt durch andere Kriterien, die bekunden, dass Walter schon als junger Mensch in Österreich gelebt hat und dort erzogen und gebildet und zum Künstler gereift wurde oder gereift ist. Er hat sich wohl eine Reihe von Jahren am Hof der Babenberger Herzöge zu Wien aufgehalten, und es ist sehr wohl denkbar, dass er im benachbarten Chorherrenstift zu Klosterneuburg so etwas wie eine klerikale Lernphase durchlaufen hat. Zum Stand: Man darf es als sensationell bezeichnen, dass es nahezu einzigartig in dieser Phase des Mittelalters ein historisches Dokument gibt, das diesen Walter als Dichter und lebende Person bezeugt. In den Reiserechnungen des Bischofs Wolfger von Passau, später wurde der zum Patriarchen von Aquileia erhoben, da wird vermerkt unter dem 12. November 1203, sequenti die apozeizemurum Valtero cantori de Vogelweide pro pellizio quinque solidos longos. Also, Walter erhielt am Tage nach dem Martinstag, der an den heiligen Martin und seine Mantelgabe erinnert, bei Zeiselmauer an der Donau 5 solidus longus, lange Schillinge, für einen Pelzrock, Pellizium. Das sagt einiges aus über den sozialen Status des Sängers. Der Winter naht, er bedurfte der wärmenden Kleidung, und zwar nicht gegeben aus schon getragenen Beständen, was als degradierend empfunden worden wäre, sondern käuflich, mit Hilfe einer soliden Geldsumme, wie sie freilich auch anderen Personen aus der Entourage des Bischofs gegönnt wurde, Unterhaltungskünstlern, Boten und Gesandten. Wir nannten Walter einen Berufsdichter, und zwar war er der erste, den wir im Mittelalter mit dieser Bezeichnung charakterisieren dürfen. Diese Urkunde gibt uns das Recht dazu, wenngleich wir nicht mit Sicherheit bestimmen können, welche Bedeutungsbreite oder Tiefe das Wort Kantor zu jener Zeit eingenommen haben mag. Wenn die handschriftliche Überlieferung ihn neben vielen anderen Kunstgenossen Herr nennt und er sich selber als Herr empfindet, so beweist das nicht etwa, wie die nationalstolze Forschung des 19. und noch des 20. Jahrhunderts herrisch reklamierte, die Zugehörigkeit zum Adeligen, zum Ritterstand. Vielmehr gilt uns das Attribut als eine konventionelle Höflichkeitsformel, die nichts daran ändert, dass wir Walter keinen anderen sozialen Status zuerkennen können als den eines unsteten, also eines fahrenden Berufssängers. Solche Bescheidung auf einen bescheidenen sozialen Status hat die Forschung 100 Jahre und länger nicht hinnehmen wollen. Im Bande der Nationalideologie des 19. Jahrhunderts, als Deutschland zur Nation zu werden sich anschickte und schließlich unter den Schmerzen dreier Kriege wurde, erhob man den Sänger des Reiches zu einer vorbildhaften Führerfigur und nahm es für selbstverständlich, dass er ein adliger Herr und Ritter gewesen sei, ein Dilettant von hohem Stand. Das sehen wir heute anders und rüsten ihn nüchtern ab. Doch können wir seiner Dichtung entnehmen, dass dieser lohnabhängige Wandersänger ein hohes und empfindliches Selbstgefühl in sich trug und proklamierte: Svir nidder ich sie der Werden ein, genug nach meiner Maße ho, nach meinem Maßstab hoch genug. Leben? Wir rekonstruieren für die Spanne seiner Lebenszeit das Gerüst von etwa 1170, das wäre das Datum seiner Geburt, bis etwa 1230, das wäre das Datum etwa seines Todes. Sein Wanderdasein hat ihn weit herumgeführt, wie er selber bekennt. Wir können als Stationen fixieren, früh und später wieder Wien, sodann den örtlich wechselnden Königshof, die Pfalz, Philipps von Schwaben und Ottos von Braunschweig, den Hof des Landgrafen Hermann von Thüringen zu Eisenach, den Hof des Markgrafen Dietrich von Meißen, den Hof des Herzogs Bernhard II. Von Kärnten. Darüber hinaus wird man ihn mit Grund auch gelegentlich in Frankfurt, in Köln, in Nürnberg anwesend vermuten. Zu einem gewissen Ruhepunkt mag dieses unbehauste Leben gekommen sein, mit Hilfe der bemerkenswerten Tatsache, dass Kaiser Friedrich II. Ihm ein Lehen verliehen hat. So jedenfalls, und wir werden das hören, vermerkt er es mit jubelndem Dank selber. Das mag um 1220 gewesen sein, und es wird sich dabei vermutlich nicht um ein finanzielles Legat, sondern um eine Immobilie gehandelt haben. Wo aber wir einen solchen Hof suchen dürfen, bleibt wieder fraglich. Immerhin ist die Nähe zu Würzburg erwägenswert, da angenommen wird, dass Walter dort seine letzte Ruhe stattfand. So will es nämlich eine Nachricht, die wir dem Würzburger Protonotar Michael de Leone um 1350 verdanken. Er bezeugt, also etwa 120 Jahre nach dem Tode Walters, er bezeugt, der Sänger sei begraben in Ambitu Novi Monasterii Herbi Pollensis, also im Kreuzgang des neuen Münsters zu Würzburg. Dieser Kreuzganggarten heißt dann später Lusamgärtchen. Das Grab und also auch die Inschrift sind nicht erhalten. Das Werk. Von Walter sind etwa 500 Strophen überliefert, mehr als von jedem anderen Lyriker des Mittelalters. Sie verteilen sich auf etwa 100 einstrophige Sprüche und etwa 70 mehrstrophige Lieder. Minnelyrik nimmt in diesem Oeuvre etwa 2/3 des Ganzen ein, 1/4 die Sprüche und etwa 7% die religiöse Lyrik. Aus dieser Masse wählen wir aus, was typisch für den Dichter, bezeichnend für seine Zeit und bewegend über die Fremdheitsschwelle hinaus für uns sein mag. Als die wichtigsten überliefernden Handschriften gelten uns die mit den Siegeln A, B, C bezeichneten, die den wesentlichen Bestand der mittelhochdeutschen Lyrik enthalten. Große Sammelhandschriften, angelegt von Liebhabern, als der ritterliche Sang zur Neige ging und sich das Bedürfnis zu sammeln, archivieren und konservieren meldete. Alle drei Handschriften stammen aus dem alemannischen Sprach- und Kulturbereich, aus Konstanz und Zürich, und sie berücksichtigen deshalb vorzüglich den Anteil von Sängern und Poesie aus diesen Regionen. Zu diesen drei Handschriften kommt die um etwa ein halbes Jahrhundert jüngere Handschrift E hinzu, die Würzburger Liederhandschrift. Die älteste der hier genannten ist die Handschrift A. Sie gehört noch dem 13. Jahrhundert an und wird nach ihrem Aufbewahrungsort die kleine Heidelberger Liederhandschrift genannt. Dann ist da B, die Konstanz Weingartner, heute in Stuttgart, Anfang des 14. Jahrhunderts entstanden. Die reichhaltigste Überlieferung aber, nicht nur Walters, verdanken wir der sogenannten großen Heidelberger Liederhandschrift, die von Bodmer die Manessische genannt wurde, zurückgehend auf die Bemerkung des Meistersingers Hartlaub, es habe der Manes zu Zürich, gemeint ist der Zürcher Ritter und Ratsherr Rüdiger Manesse, gestorben um 1300, der habe Du Liederbuch gesammelt. Zeitlich vor der Herstellung unserer Handschrift C, die im ersten Drittel des 14. Jahrhunderts verfertigt wurde. Hartlaubs Hinweis gilt also Sammlungen, die eine Vorstufe dieser Handschrift oder dieser Handschriften gebildet haben mögen. Diese Kodizes B und C sind geschmückt durch Miniaturen, durch Illuminationen im französischen Malstil des 13. Jahrhunderts und die sind von Wichtigkeit auch für die Kunstgeschichte. Die Eigenart der Überlieferung erklärt, warum in einigen nicht nur Walter, aber auch ihn betreffenden Fällen die Echtheit der Strophen fraglich ist. Die Zuweisung an einen bestimmten Autor ist nicht immer eindeutig oder sicher, und sprachliche und stilistische Untersuchungen wollen hier weiterführen, ohne dass in unserem Zusammenhang auf diese Fragen eingegangen werden kann. Die Genera. Der um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in Bonn lehrende Germanist Karl Simrock verdient vor allem durch seine vielen Übersetzungen mittelhochdeutscher Dichtung, hat die Gedichte Walters der Dreiheit untergeordnet: Frauendienst, Herrendienst, Gottesdienst. Diese Einteilung ist zwar vereinfachend, aber nicht falsch. Darunter ist also zu verstehen, dass der größte Teil von Walters Lyrik aus Minnesang besteht, obwohl er, wie sich zeigen wird, nicht eigentlich ein genuiner Liebes- und Minnelyriker war. Herrendienst meint vor allem die politische Lyrik, die im Dienste großer und kleinerer Fürsten und ihrer Herrschaftsideologie verfasst wurde. Zu dieser Gattung müsste man dann aber auch jene wichtige und wesentliche Kategorie der Walterschen Lyrik schlagen, die sich in Lied- und Spruchform mit Gnomik, Meinungslyrik, mit Lebensweisheit und Lebenserfahrung befasst. Schließlich die religiöse Lyrik, Sie besteht vor allem aus dem sogenannten Laich, das ist eine prunkvoll ausladende lyrische Großform, aus dem sogenannten Laich, wie aus weiteren, dem Kreuzzug wie dem Palästina-Erlebnis gewidmeten Strophen. Indessen bestimmen sich die Genera nicht nur thematisch, sondern auch formal. Und hier liegt wiederum einige Schwierigkeit. Seit Simrock unterscheidet die Wissenschaft Lieder und Sprüche. Wenn es die Lieder in der Mehrzahl mit der Minne zu tun haben, so die Sprüche, wie erwähnt, mit stärker welthaltigen, praktischen und pragmatischen Stoffen. Auch bestehen die Lieder meist aus jeweils mehreren Strophen, während die sogenannten Sprüche prinzipiell einstrophig sind, aber übergeordneten Reihen angehören können. Entscheidend jedoch ist die Überzeugung, dass auch die Sprüche nicht gesprochen, also rezitiert, sondern rhapsodisch gesungen wurden, so dass die Wissenschaft sich auf den Terminus Sangspruch geeinigt hat. Schließlich ein knappes Wort zur Form. Die romanische wie die deutsche Lyrik des Mittelalters ist Formkunst, will sagen, sie wirkte Kraft der hörbaren architektonischen Bauteile des Gedichtes, die sich dem das leise Lesen gewohnten Ohr der Neuzeit nicht ohne weiteres aufschließen. Diese tektonischen Details in ihrer oft hochkomplizierten Struktur können mit den Mitteln der Lesung nur im Einzelfall kenntlich gemacht werden. Grundsätzlich sei hier lediglich gesagt, dass die Liedform der mittelalterlichen Lyrik, allererst verwirklicht in der romanischen Canzone, sich dem Dreischritt anvertraut, wie wir ihn in der Musikgeschichte der Neuzeit als Sonate kennen. Das heißt, Melodie und Bauart des ersten Strophenteils wiederholen sich. Der zweite setzt dann neu ein. Die Meistersinger nannten die beiden respondierenden Eingangsteile Stollen. Zusammen bilden sie den Aufgesang. Der zweite neu einsetzende Teil ist dann der Abgesang und diese Termini hat sich auch die Forschungsliteratur angeeignet. Überlegungen, die nun zur Frage der Melodien führen. Wir zweifeln nicht, dass die, im engeren Sinne Lieder, melodisch vorgetragen, also gesungen wurden. Aber unsere Kenntnis der originären Eigentümlichkeit dieser Melodien ist dürftig. Aus dem großen Oeuvre der Lieder Walters ist nur für wenige Stücke und in präzisem Sinne nur für ein einziges Lied eine Melodie überliefert, in dem sogenannten Münsterschen Fragment für das Palästina-Lied. Dabei ist zu bedenken, dass die Aufzeichnung in Neumen noch kein Tongeschlecht kennt, keine Tonartbezeichnung, keine Festlegung von Notenlänge, Metrum und Rhythmus. Was zur Folge hat, dass die musikwissenschaftlichen Rekonstruktionen dieser Aufzeichnungen sich spürbar voneinander unterscheiden und keinen definitiv authentischen Eindruck von der Eigentümlichkeit dieser Lieder geben. Deren spröde Stränge und deren an die Gregorianik wie an orientalische Klänge erinnernde Melodiebögen nicht vergleichbar sind den Melismen des Volks- und Kunstliedes der Neuzeit. Was sich in unserer Gegenwart oft possenhaft verkleidet und mit scheinbar historischen Instrumenten trommelnd und pfeifend und fiedelnd und schnarrend als mittelalterliche Musik ausgibt und von dieser und jener Gauklergruppe beifällig vor- und aufgeführt wird, mag als reizvolles Spiel empfunden werden, kann sich aber nur in seltenen Fällen auf wissenschaftlich gesicherte Ergebnisse berufen und gilt übrigens eher für das späte als für das hohe Mittelalter. Literatur. Es ist hier nicht der Ort, die schier bis zur Unübersehbarkeit angewachsene wissenschaftliche Literatur zu Person und Werk Walters von der Vogelweide anzuführen. Grundsätzlich gilt als wissenschaftliche Edition nach wie vor die Ausgabe, die auf den Forschungen des großen Philologen und Editors Karl Lachmann beruht und die Christoph Cormeau völlig neu bearbeitet hat als 14. Auflage 1996. Für unseren Zweck hervorzuheben sind vor allem drei Werke, Unentbehrlich und eindrucksvoll überzeugend durch nüchterne Kennerschaft und deutliche Kompetenz wie durch Klarheit der Darstellung. Zum einen Walter von der Vogelweide, Epoche, Werk, Wirkung von Horst Brunner, Gerhard Hahn, Ulrich Müller, Franz Viktor Spechtler, München 1996 bei C.H. Beck. In diesem Buch und in dem von Manfred Günther Scholz, Walter von der Vogelweide, Sammlung Metzler, Band 316, Stuttgart-Weimar 1999, ist der gegenwärtige Wissensstand der Walter-Philologie eindrucksvoll präsentiert und repräsentiert. Hier wird im Rahmen der gelehrten Verlässlichkeit und Verantwortung alles beantwortet, was der Wissenschaftler wie der Laie an Fragen zu Walter von der Vogelweide stellen mag. Die für unsere und nicht nur unsere Zwecke wichtigste Edition ist Günther Schweigle zu danken. Walter von der Vogelweide, Werke, Gesamtausgabe, Band 1, Spruchlyrik, Band 2, Liedlyrik. Philipp Reklam, Stuttgart 1994 bzw. 1998. Das ist Reklams Universalbibliothek Nummer 819 und Nummer 820. Und hier findet sich das Œuvre Walters sowohl in wissenschaftlich optimal gesicherter mittelhochdeutscher Form wie parallel dazu in neuhochdeutscher Prosa-Übersetzung. Und dazu kommen ausführliche Kommentare zu jedem einzelnen Stück und gewichtige Einleitungen. Meine Interpretationen und Kommentare wie diese knappe Einleitung verdanken vieles den genannten drei Titeln. Überdies empfehlenswert, um den Gang meiner Interpretation in der Folge jetzt mitlesend begleiten zu können, zwei weitere doppelsprachige Ausgaben: Walter von der Vogelweide, Frau Welt, ich hab von dir getrunken, Gedichte, herausgegeben und übertragen von Hubert Witt, Aufbau Taschenbuchverlag, Berlin 1998. Der mittelhochdeutsche Text, abgedruckt nach der Handschrift C, also nicht gemäß dem Vorbild wissenschaftliche Edition, kritisch eingerichtet, sondern diplomatisch das Buchstabenbild der Handschrift wiedergebend. Die Übersetzungen von Witt haben durchaus poetischen Ehrgeiz, sind aber konsequent dem philologischen Wissen und Gewissen verpflichtet und verbinden überzeugend das eine mit dem anderen. Und schließlich Walter von der Vogelweide, Gedichte, mittelhochdeutscher Text und Übertragung, ausgewählt, übersetzt und mit einem Kommentar versehen von Peter Wapniewski, Fischer Taschenbuch Nummer 6052, zuerst 1962 und inzwischen bis ins 141.000 gestiegen, das war 1998. Man wolle diesen Hinweis nicht als ungehörig empfinden, weil er meiner Ausgabe gilt. Er rechtfertigt sich aus praktischen, dem Mitverfolgen unserer Lesung geltenden Gründen. Das sind 75 ausgewählte Gedichte. Die neuhochdeutsche Parallelübersetzung, bewusst prosaisch und ausschließlich als Verständnisbrücke zum mittelhochdeutschen Original gedacht. Ich lehne mich dieser Ausgabe, Ihrer Auswahl und Ihren Kommentaren vielfach an. Das Problem des Übersetzens. Damit ist die Kardinalschwierigkeit gemeint bei allem Versuch der Vermittlung und Aneignung mittelhochdeutscher Texte. Diese Schwierigkeit ist vor allem angesiedelt im Bereich der sogenannten Semantik, das heißt der Bedeutungslehre, und meint in unserem Fall die irrtumsträchtige Verführungskraft, wie sie ausgeht von der scheinbaren Affinität oder gar Identität eines mittelhochdeutschen Begriffs zu dem oder mit dem lautlich entsprechenden Neuhochdeutschen. Auf solche Weise den fundamentalen kulturhistorischen Wandel kaschierend oder ignorierend, der die Neuzeit vom Mittelalter trennt. Es ist aber so, dass Mittelhochdeutsch Arbeit nicht einfach mit Arbeit zu übersetzen ist und Not nicht mit Not, Freude nicht mit Freude und Truhen nicht mit Trauern, Feig nicht mit Feige und Hochgezieht nicht mit Hochzeit, Milde nicht mit Milde und Frauwe nicht mit Frau, Wahn nicht mit Wahn und Rieche nicht mit Reich und Ehre nicht mit Ehre und so in unzähligen Fällen. Die sogenannten poetischen Übersetzungen verfangen sich zwangsläufig in dieser Falle schon, um das Reimwort zu retten, und in der Tat gilt das banale und abgenutzte Aperçu auch hier. Es verhalte sich mit den Übersetzungen wie mit den Frauen, die Schönen seien nicht treu und die Treuen nicht schön. Wie schon in den Fällen der Vorstellung des Nibelungenliedes, des Parzival, des Tristan und Hartmanns von Aue, bleiben wir auch hier auf einen Kompromiss angewiesen. Den originalen Wortlaut rezitierend in den Vordergrund zu stellen, hindert dessen sperrige Schwerverständlichkeit. Die von der Wissenschaft bevorzugte nüchterne Prosaübersetzung grenzt an Paraphrase und löscht durch ihre Schwerfälligkeit und erklärende Umständlichkeit die poetische Aura. So halte ich mich denn in dieser Aufnahme an die populärste der gängigen und übrigens ungemein zahlreichen Walter-Übersetzungen, an die des bereits erwähnten, in Bonn wirkenden, rührigen Germanisten Karl Simrock, der 1876 gestorben ist. Dessen Walter-Übertragung, zuerst im Jahr 1833 erschienen und im Laufe des 19. Jahrhunderts in 8 Auflagen neu ediert, auch verändert, die erschien zuletzt als Inseltaschenbuch 1004, 1987. Leider vergriffen und vorbildhaft zweisprachig nach Lachmanns Edition von 1827, die ja Simrocks Vorlage war. Ich werde mich also bei der Behandlung des jeweiligen Gedichtes grundsätzlich auf die von Simrock übersetzte Fassung beziehen, die der strenge Lachmann immerhin als wohl gelungen lobte. Ich werde aber so oft als irgend möglich den Urtext sprechen und womöglich auch einmal andere Übersetzungen vorziehen oder zu Rate ziehen. Und zwar verfahre ich so, dass ich allererst aus Findungsgründen die mittelhochdeutsche Anfangszeile zitiere, dann die Nummer in der Fischer-Taschenbuchausgabe.